Ich möchte auch meinerseits alle herzlich begrüßen und wir lesen gemeinsam Jesaja 9, Vers 5. Hier lesen wir, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbar, Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Der Prophet Jesaja beschreibt hier die Geburt eines Kindes, eines Knäblein. Und wir können uns gut vorstellen, wie eine Mutter dieses kleine Kind an sich drückt. Eigentlich nichts so ganz Besonderes. Und doch, gleich schon zu Beginn, ist hier etwas Besonderes zu beachten. Nämlich, dieses Kind ist für uns geboren worden. Hier für uns. Wer ist denn mit diesen uns gemeint, von denen hier die Rede ist? Damit sind wir alle, die wir heute Morgen hier anwesend sind, gemeint. Und damit sind eigentlich alle Menschen gemeint. Dieses Kind ist für uns in diese Welt gekommen, für uns Menschen. Und dann hat dieses Kind besondere Namen. Der erste Name ist wohl der besonderste. Er heißt Wunderbar. Wunderbar. Also das ist einfach das, was Jesaja sagen musste. Das kann man nicht anders ausdrücken. Eigentlich ist dieses Kind Jesus Christus. Und er ist einfach in sich selber, wenn man das zum Ausdruck bringen will, wunderbar. Und all die nächsten Namen, die jetzt kommen, zeigen, warum er wunderbar ist. Der nächste Name heißt, er ist Ratgeber. Er hat uns Menschen einen Rat gegeben in unserer ausweglosen Situation. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir Menschen von Natur aus Sünder sind. Und als Sünder sind wir getrennt von dem heiligen Gott, weil Gott in seiner Heiligkeit und in seiner Gerechtigkeit ein Nein hat zur Sünde. Und wenn wir in diesem Zustand sterben, kommen wir an den Ort der ewigen Gottferne. Und das Problem für uns Menschen ist, wir können keine einzige Sünde ungeschehen machen. Das kommt daher, weil wir keinen Zugang haben in unsere Vergangenheit. Also wir können zum Beispiel den gestrigen Tag nie mehr leben. Nie mehr. Wir können nur vorwärts leben. Also rückwärts, das geht nicht. Und deshalb haben wir keinen Zugang zur Vergangenheit und können keine Sünde ungeschehen machen. Und damit sind wir Menschen verloren. Vor uns liegt nur das ewige Getrenntsein von Gott. Und jetzt kommt hier einer, der einen Rat weiß in dieser Situation. Er zeigt nämlich, dass er als Retter in diese Welt gekommen ist und dass er einen Weg zurück in die Gemeinschaft mit Gott bahnen kann. Und er gibt uns folgenden Rat, nämlich, dass wir an ihn glauben, dass er uns zurückführen kann in die Gemeinschaft mit Gott. Und warum er uns in die Gemeinschaft mit Gott zurückführen kann, zeigt gleich der nächste Name. Starker Gott. Der in die Welt gekommene Christus ist niemand anderes als Gott selber. Er ist von Ewigkeit her Gott. Jesus hat keinen Anfang. Er ist von Ewigkeit her. Wir können das gar nicht denken. Etwas, das nie einen Anfang hatte. Er ist ewig Gott. Und er war bereit, Mensch zu werden. Er war bereit, zu uns zu kommen. Und er war ganz Mensch. Er wurde als Knäblein geboren und war zugleich ganz Gott, weil er durch den Heiligen Geist gezeugt war. Ganz Mensch, ganz Gott. Und jetzt steht hier ein Wort, das überrascht. Starker Gott. Gott ist an sich stark. Also Gott, das Wesen Gottes ist doch gerade seine Stärke. Aber es wird hier besonders hervorgehoben. Starker Gott. Eigentlich ist ja Gott allmächtig. Und worin hat sich seine Stärke gezeigt? Jesus Christus hat nie gesündigt. Nie gesündigt. Wir dürfen nicht vergessen, Jesus ist in einer Familie aufgewachsen. Zwei Brüder von ihm haben sogar im Neuen Testament geschrieben, nämlich Jakobus und Judas. Und dann hat er noch einen anderen Bruder gehabt, nämlich Simon. Und minimum zwei Schwestern hat er gehabt. Und die sind mit ihm aufgewachsen. Und konnten sagen, wir hatten einen ältesten Bruder, der hat nie gesündigt. Und die Jünger waren mit ihm 3 Jahre zusammen. Und sie konnten sagen, wir haben einen Herrn gehabt, der hat nie gesündigt. Hi, das ist unwahrscheinlich. Starker Gott. Und dann war er etwa mit 33-jährig bereit, die Sünden aller Menschen stellvertretend auf sich zu nehmen. Stelle man sich vor, jeder Mord, jeder Fluch, jedes böse Wort, jeder Streit, alle Sünden aller Menschen aller Zeiten sind auf Jesus gelegt worden. Wenn er nicht Gott gewesen wäre, wäre er tot zusammengebrochen. Und dann war er bereit, am Kreuz von Golgatha als starker Gott das Gericht, das uns hätte treffen müssen in alle Ewigkeit, stellvertretend dort zu tragen. Deshalb hat er unter solchen Qualen gekrönt mit einer Dornenkrone, verlassen von Gott am Kreuz sterben müssen. Und dort, als Jesus ausrief, es ist vollbracht und anschließend starb, hat er als starker Gott den Teufel besiegt und die Macht des Todes besiegt. Unwahrscheinlich. Und der Beweis, dass der Satan besiegt ist, dass die Macht des Todes zerbrochen ist, ist seine Auferstehung. Als starker Gott ist er am 3. Tag auferstanden. Jesus lebt heute. Und dieser starke, allmächtige Gott bietet heute allen Menschen die Vergebung der Sünden und ein neues, ewiges Leben und die Stellung der Gotteskindschaft an. Weihnachten ist die Zeit, wo man Geschenke macht. Ich freue mich schon wieder. Und ich muss sagen, und jetzt kommt Gott und sagt uns, ich schenke euch das Allerwichtigste, nämlich die Vergebung der Sünden und die neue Stellung vor Gott, die Stellung der Gotteskindschaft. Und wir Menschen haben doch gerne Geschenke. Ich kann es nicht fassen, dass Menschen achtlos an Jesus vorbeigehen und sagen, das brauche ich nicht. Wir brauchen das im Blick auf unsere Ewigkeit. Wir brauchen das. Und wie nehmen wir diese Geschenke an? Die Sündenvergebung nimmt ein Mensch so an, dass er in Reue Jesus seine Sünden bekennt. Und Jesus wird sie ihm vergeben. Aber jetzt kommt hier genau das Problem. Wir Menschen sind stolze Wesen. Und wir müssen einmal uns beugen vor Gott und sagen, ich brauche die Vergebung. Und ich bin schuldig geworden an dir. Und jetzt bekenne ich dir meine Schuld. Und Jesus klagt mich nicht an, sondern vergibt mir meine Schuld. Und dann darf ich den auferstandenen Christus bitten, nachdem er mich gereinigt hat mit seinem Blut, bitte Jesus, komm du in mein Leben. Und Jesus kommt in mein Leben durch den Heiligen Geist. Und in dem Augenblick, wo Jesus in mein Leben eintritt, schenkt er mir eine neue Stellung, nämlich die Stellung der Gotteskindschaft. Jetzt bin ich ein Kind des Allerhöchsten. Stelle man sich vor, ich bin ein Kind Gottes. Woran erkennt man ein Kind? Also ich war ja 3-mal bei einer Geburt dabei. Wir konnten mit unseren Kindern reden und sie konnten später mit uns reden. Das ist typisch Kind. Die, welche nicht geboren waren, mit denen habe ich nie geredet. Also ich habe nur mit meinen geborenen Kindern geredet, das ist ja ganz klar. Und jetzt, wenn ich ein Gotteskind bin, redet Gott mit mir, nämlich durch dieses Wort. Auf einmal verstehe ich die Bibel und höre die Stimme Gottes. Immer wenn ich die Bibel lese, sage ich, rede Herr, dein Knecht hört. Ich lese jeden Tag ein Kapitel, schon jahrelang. Man hat genau 3,5 Jahre, dann ist man durch die Bibel und dann fängt man wieder vorne an. Also Gott redet zu uns, das ist ja wunderbar. Dass dieser gewaltige Gott mit uns, und wir dürfen mit ihm reden, im Gebet. Wir können Gott alles sagen. Wir sind seine Kinder. Und das Gewaltige ist, wenn ich sterbe, werde ich ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Dann werde ich vor dem stehen, der mir die Sünden vergeben hat. dann werde ich vor dem stehen, der mir ein neues Leben geschenkt hat. Und ich werde staunend vor Jesus sein und ihn bestaunen. Ich werde seine Nägelmale sehen und ihn anbeten und danken sagen. Danke, hast du mich wieder zurückgeführt in deine Gemeinschaft, die im Sündenfall zerbrochen war. Und jetzt dürfen wir wieder Gemeinschaft haben mit dem ewigen, heiligen Gott. Und jetzt steht hier noch von Jesus, Vater der Ewigkeit. Das ist so, wenn wir Kinder Gottes geworden ist, dann sorgt er für uns wie ein Vater für sein Kind. Er kümmert sich um uns. Und zwar gibt er uns innerlich und äußerlich, was wir im Alltag nötig haben. Er gibt uns am inneren Menschen das, was wir nötig haben. Wenn wir nämlich uns bekehrt haben, eine Wiedergeburt erlebt haben, haben wir einen inneren Menschen und der braucht Nahrung. Und Jesus stärkt uns innerlich, wenn wir die Bibel lesen und wenn wir beten. Und aber er gibt uns auch äußerlich die Kraft, die wir jeden Tag brauchen, um unsere Aufgaben zu bewältigen. Er gibt uns die körperliche Kraft, er gibt uns Weisheit, er gibt uns Ausdauer. Es ist schon wunderbar. Gott kümmert sich um mich. Und weil Gott allwissend ist, führt er mich den rechten Weg im Leben. Gott wird nie sagen können, Entschuldigung, ich habe damals einen Fehler gemacht bei dir. Nicht. Gott führt mich immer den rechten Weg. Er macht nie einen Fehler in meinem Leben. Er hat mich durch die Kinderjahre geführt. Er führt mich durch die Jugendjahre. Er führt mich durch die mittleren Jahre. Und er führt mich schließlich heim zu sich in die Herrlichkeit. Er hat einen Weg für mich. Er zeigt mir meinen Beruf, den ich wählen soll. Er zeigt mir, auch wenn ich heiraten soll, bitte dankt immer wieder, dass ihr die richtige Person erwischt habt. Also Gott hat euch geleitet. Ich habe manchmal den Eindruck, wir sollten noch mehr danken füreinander. Gott hat uns geführt in dieser Frage. Und er ist es, der uns immer wieder leitet. Er hat uns den Arbeitsplatz gezeigt, dort, wo wir heute arbeiten. Und schenkt uns jeden Tag die Kraft, die wir brauchen, um diese Arbeit zu erfüllen. Manchmal schenkt er sogar Freude. Das ist ja gut. Also, dass man sogar Freude hat an der Arbeit. Und später, wenn man pensioniert ist, Gott führt uns weiter. Er ist es, der mich führt. Ich muss schon sagen, in meinem Leben, wenn ich zurückschaue, ist einfach phänomenal, wie Gott führt. Und bitte macht Gott keine Vorwürfe. Gott macht keine Fehler. Aber vielleicht waren wir nicht gehorsam. Dort liegt vielleicht das Problem, aber nicht bei Gott. Bei Gott liegt nie das Problem, nie. Und ich finde es schade, wenn Gläubige Gott Vorwürfe machen. Ist nicht richtig. Denn Gott macht keine Fehler. Gott führt uns wunderbar. Und er ist es auch, der uns in schweren Lebenssituationen trägt. Wir alle kennen schwere Lebenssituationen. Und vor allem, wenn jemand stirbt, sind wir tief bedrückt. Und Jesus trägt mich und zeigt mir, ich verstehe dich. Wie bin ich dankbar, dass Jesus mich versteht? Manchmal kann man das Bedrücktsein, die Belastung, die wir im Leben haben, gar nicht in Worte fassen. Man weiß gar nicht, wie man es formulieren soll. Und man kann einfach sagen, so bete ich jeweils, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich verstehst. Dass du jetzt gerade weißt, wie es mir zumute ist. Und dass du bei mir bist. Wie ist das wunderbar, dass wir einen solchen Vater haben, der sich so um uns kümmert. Aber Väter haben noch eine andere Seite. Die erziehen uns nämlich. Das ist noch die andere Seite. Das muss ich auch noch erwähnen. Also, Jesus kümmert sich nicht nur um uns, sondern sagt uns auch, was er von uns erwartet. Er erwartet nämlich von uns, dass wir treu die Gemeinde besuchen. Die Gemeinde ist nämlich der Leib Christi. Der Kopf ist schon im Himmel, der Leib ist noch vorhanden. Ja. Und deshalb sollen wir den Leib besuchen und sagen, Herr Jesus, ich besuche deine Gemeinde. Aber Jesus möchte noch mehr. Er möchte auch, dass wir vielleicht bei den Gebetsstunden mittragen, mithelfen, auch anwesend sind. Vielleicht im Bibelseminar auch da sind, in den Predigten. Und dass wir unseren Gaben entsprechend mithelfen. In den verschiedenen Aufgabenbereichen, dass Gott uns brauchen kann. Ja, er ist wunderbar. Er ist es, der uns führt, der uns hilft, der uns umgibt. Und ich möchte auch allen Eltern sagen, wenn ihr Kinder von Gott anvertraut bekommen habt, bitte führt sie zu Jesus. Und später in die Gemeinde. Hat mich riesig gefreut, jetzt diese drei Aufnahmen, weil sie schon so lange in der Gemeinde sind, hat mich gefreut. Zuerst unselbstständig, dann selbstständig. Und dass sie einfach sich entschieden haben, jawohl, ich will zu dieser Gemeinde gehören, hat mich tief berührt. Dass wir die Kinder zu Jesus führen zuerst und dann in die Gemeinde. Und ich möchte allen Eltern herzlich danken, die dieses Bemühen in sich tragen. Ich will die Kinder zu Jesus führen und ich will sie auch in die Gemeinde führen. Wisst ihr, Kinder in die Gemeinde zu führen, ist gar nicht so einfach. In einer Gemeinde gibt es dieses oder jenes auszusetzen, also wenn ihr normal seid. Also, und dann, dass man dem Kind zeigt und trotzdem. Ich mag mich noch gut erinnern, dass ich meiner Mutti mal einen etwa 20-minütigen Vortrag gehalten habe in der Küche über alles, was nicht stimmt in der Gemeinde, wo ich war. Und dann habe ich meine Mutter angeschaut und gedacht, was kommt jetzt? Und dann hat meine Mutter gesagt, ich könnte noch 20 Minuten weiterfahren, Armin. Aber weißt du was? Jesus liebt diese Gemeinde und ich auch, nur dass es weiß. So. Dann wusste ich es so. Wisst ihr, die Leute, die eigentlich vollendet wären, die verschwinden im Himmel, das ist komisch. Die anderen sind immer noch da. Also die, welche noch auf dem Weg zum Himmel sind, noch auf der Heiligungsweg sind. Ja, denken wir daran, wir wollen ein Ja haben zur Gemeinde. Es ist seine Gemeinde. Und wir werden geführt und vielen, vielen Dank allen, die den Kindern diese Liebe wecken zur Gemeinde. Vielen Dank. Und jetzt sagt hier der Prophet noch weiter, dass Jesus der Friedefürst ist. Der Friedefürst. Das heißt, Jesus hat uns alle Sünden weggenommen. Das, was die Spannung zwischen mir und Gott hervorgerufen hat, hat er weggenommen. Und jetzt lebe ich in einem Friedensverhältnis zu Gott. Und weil Jesus in mir wohnt, befähigt er mich so zu leben, dass dieses Friedensverhältnis nicht zerbricht. Nämlich, er befähigt mich, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Also, ich finde das wunderbar. Er sagt nicht, hat mich nicht nur in ein Friedensverhältnis hineingestellt und gesagt, jetzt schau, wie du zurechtkommst, sondern er ist in mir und hilft mir, dass Friedensverhältnis nicht zerbricht. Und wenn ich jetzt in diesem Friedensverhältnis mit Gott lebe, zeigt sich das, dass ich den Frieden in die zwischenmenschlichen Beziehungen hineintrage. Also mein Friede mit Gott zeigt sich, wie ich mit meinem Ehepartner umgehe. Nämlich, dass Friede in meiner Ehe ist. Dass ich diesen Frieden in die eheliche Beziehung hineintrage. Und dass ich Frieden habe mit meinen Kindern. Dass ich Frieden habe in meiner Familie. Wisst ihr, nicht nur, dass ich theoretisch über Friede fürst rede, sondern dass dieser Friede real wird in meiner Familie. Real ist in meiner Ehe. Das ist eigentlich das, was Gott wünscht. Friede, dass wir, und ich wünsche das euren Augen, in allen Familien, Friede. Friede in euren Ehen. Friede zeigt sich darin, dass ich nicht ständig am anderen herumnörgele. Und ihm ständig Vorwürfe machen, sagen, muss ich dir das noch 1000 Mal sagen? Immer das Gleiche, verstehst du überhaupt nichts? Ja, ich will jetzt euch nicht sagen, was man alles sagen kann. Also, aber eines, bitte gebt doch dem anderen anerkennende Worte. Sagt ihm doch mal alles Positive, was ihr wisst über ihn. Das ist doch viel schöner, als immer das Negative zu sagen. Tut mir manchmal weh, wie viele dem anderen immer negative Dinge sagen. Und wann hören wir mal etwas Positives? Wann hören wir anerkennende Worte? Wann hören wir ein liebendes Wort vom anderen? Und noch etwas Wenn wir in diesem Frieden zusammenleben, können wir uns beim anderen entschuldigen. Wenn ich dem anderen wehgetan habe, gehe ich auf ihn zu und sage, du, ich spüre, ich habe dir wehgetan. Ich möchte mich bei dir in aller Form entschuldigen und nicht sagen, du bist schuld. Das Probleme kommen niemand von dir, oder? Deshalb bin ich so komisch gewesen. Nein, sondern dass ich mich entschuldigen kann und sagen, hör mal, wisst ihr, eigentlich haben wir immer den Eindruck, mit ihnen wäre eigentlich gut auszukommen, wenn es den anderen nicht gäbe. Also ich muss schon sagen, die haben nicht viel verstanden im Leben. Jesus befähigt mich zum Frieden, nicht der andere. Jesus ist der Friedefürst, nicht der andere, trinkt mich zum Frieden. Sondern ich trage den Frieden in die Beziehung, weil Jesus in mir wohnt. Und ich suche den Frieden mit dem anderen. Und wenn der andere mich verletzt hat, mir Dinge vorgeworfen hat, die stimmen so gar nicht, dann vergebe ich ihm und sage nicht, bist du ein Frechling. Nein, ich vergebe ihm. Oh, ich wünschte, dass wir mehr Frieden leben würden. Weil er ist der Friedefürst. Er trägt den Frieden in unsere Familien. Er trägt den Frieden in unsere Ehen. Er trägt den Frieden auch hier in dieser Gemeinde. Dass wir als Ältestenrat miteinander in Frieden miteinander umgehen. Dass wir in den verschiedenen Teams, ich denke, in der Kids-Treff-Arbeit, Jungschar-Arbeit, Crossover oder Jugendarbeit, dass in den Teams, dass man in Frieden miteinander umgeht. Und auch als Gemeindeglieder untereinander. Wisst ihr das, was außenstehende Menschen an einer Gemeinde am meisten bewundert ist, wenn sie in Frieden miteinander leben? Denn das kann nur Gott wirken. Wenn ich denke, wenn ich euch anschaue, seid ihr verschiedene Menschen. Da gibt es die Extravertierten, die Introvertierten und dann noch sonst besondere Leute. Und jetzt könnt ihr in Frieden miteinander leben. Das ist ein Wunder. Die stärkste Kraft, evangelistische Kraft einer Gemeinde ist, wenn sie in Frieden miteinander lebt. Spannungen, das kann die Welt selber produzieren. Dazu brauchen sie keine Gemeinde zu besuchen. Aber wenn sie in eine Gemeinde kommen, wo Friede herrscht, da kommt man aus dem Staunen nicht heraus und sagt, hier gehe ich wieder hin. Da ist etwas von der Ewigkeit spürbar, nämlich Friede. Friede, dass man den anderen annehmen kann. Und Friede zeigt sich auch darin, dass ich nicht negativ über andere rede in der Gemeinde. Tut mir manchmal enorm weh, wie man anfängt, negativ über andere zu reden. Hast du auch gesehen? Gell, du denkst auch gleich wie ich. So furchtbar und so. Du sollst kein falsches Zeugnis reden mit deinem Nächsten. Nicht negativ über andere reden. Wenn ich negative Dinge sehe, das sehe ich ja auch, dann gehe ich auf die Knie und sage, Herr Jesus, hilf dieser Person, dass sie das überwinden kann. Ich bitte dich, aber nicht negativ über andere reden. So zerstört man jeglichen Frieden. Das möchte ich, dass Friede hier dieses Gemeindeleben prägt. Und ich muss euch sagen, dann kann diese Gemeinde erfreulich weiter wachsen. Warum? Weil das etwas ganz Besonderes ist in dieser Welt. Denn diese Welt ist geprägt von Streit, von Auseinandersetzung, von Vorwürfen. Also wenn ich etwas die Zeitung lese, denke ich, ja, so genau so ist es. Aber Friede in der Gemeinde, doch wunderbar, wenn das Gott schenken kann. Da können wir nur staunen und diesen Frieden tragen wir auch in unseren Beruf. Unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sagen immer, du, mit dir ist so gut auszukommen. Was ist an dir Besonderes? Sagt man nicht, das ist mein Gemüt. Sagt man, das ist mein Glaube. Und jetzt kann man evangelisieren. Also bitte tragt diesen Frieden dorthin, wo ihr lebt. Dass andere Menschen aufmerksam werden auf Jesus, den Fürst des Friedens. Eigentlich wunderbar. Zusammenfassend haben wir gesehen heute Morgen, wer ist dieses Kind, das vor über 2000 Jahren dort in der Krippe lag? Er ist wunderbar. Alles an ihm ist wunderbar. Alles, was er getan hat, ist wunderbar. Er ist der, der uns gezeigt hat, ich bin der Weg zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Und zwar habe ich diesen Weg erkämpft aus starker Gott. Ich habe deine Sünden getragen, ich habe dein Gericht getragen, ich habe den Satan überwunden, ich habe den Tod überwunden, ich bin auferstanden, ich vergebe dir deine Sünden, ich schenke dir ein neues Leben, aber bitte nimm es an. Bringe mir deine Sünden und bitte nimm mich auf. Und dann sind wir Gottes Kinder. Und wir dürfen Gemeinschaft haben mit Gott. Er spricht zu uns und wir reden mit ihm. Und Jesus ist mein Vater. Vater, der sich um mich kümmert. Der mir innerlich jeden Tag gibt, was ich brauche. Bitte lest jeden Tag eure Bibel. Bitte, bitte, bitte. Und nehmt euch Zeit zum Gebet. Und er ist es, der euch führt. Er macht nie einen Fehler in eurem Leben. Denkt daran. Bitte macht Gott nicht Vorwürfe. Er führt euch und er hat euch den richtigen Ehepartner an die Seite gestellt. Ihr seid am richtigen Arbeitsplatz. Er führt euch. Ein wunderbarer Gott und er ist der Friedefürst. Er schenkt Frieden zwischen uns Menschen und Gott. Er schenkt Friede in der Ehe. Er schenkt Friede in der Familie. Er schenkt Friede in der Gemeinde. Denken wir daran, der Friede in einer Gemeinde ist die größte evangelistische Kraft einer Gemeinde. Wenn man nicht negativ übereinander redet, sondern im Frieden einander trägt. Gott möge es schenken, dass dieser Friede in euren Ehen, Familien und hier in der Gemeinde die Weihnachtszeit prägen darf. Amen. Ich bete. Herr Jesus, ich bete dich an. Du bist wirklich wunderbar. Danke, dass du als der ewige, heilige Gott Mensch geworden bist und zugleich Gott geblieben bist. Danke, dass du die Sünden von mir und von allen Menschen getragen hast. Danke, dass du auferstanden bist und dass ich wissen darf, ich habe Vergebung der Sünden. Du, Herr Jesus, wohnst in mir. Ich bete dich an, dass ich ein Kind des Allerhöchsten sein darf. Und Herr Jesus, du weißt, es sind hier einige hier. Bitte schenk, dass alle dich als diese Geschenke annehmen. Danke, danke. Und wenn wir deine Kinder sind, bist du der Vater, der sich um uns sorgt. Danke, dass du sorgend uns umgibst, uns innerlich gibt, was wir brauchen, äußerlich. Du weißt, was uns bedrückt am Arbeitsplatz. Du weißt, alle Herausforderungen. Vielen Dank, dass du uns die Kraft schenkst und dass du uns begleitest. Und du bist auch der Friedefürst. Schenk doch du Friede in unseren Ehen. Friede in unseren Familien. Friede in der Gemeinde. Dass wir nicht negativ übereinander reden oder miteinander reden. Dass wir uns auch entschuldigen können, dort, wo wir Verletzungen zurückgelassen haben. Schenkt es gerade in dieser Weihnachtszeit, du, Herr Jesus, diesen Frieden schenken kannst. Dank sei dir dafür. Wir beten dich an, wir preisen dich. Amen.